so gut, Amen. Lass mich mit einem Witz anfangen. Okay. Der war gut, ja. Da war ein junges Pärchen, die heiraten wollten und kurz vor der Hochzeit standen. Und da hat der Pastor oder Priester, egal aus welchem Hintergrund ihr auch kommt, könnt ihr euch aussuchen, oder der Rabbi, hat dann Einzelgespräche geführt. Und er hat dann zuerst mit dem jungen Mann ein Gespräch geführt. Und so nach einer Weile sagt der junge Mann: Vater, ich will dich nur eine Sache bitten. Sagt er: Weißt du, ich liebe sie echt, aber wenn es dann zum Treueschwur kommt, würde ich dich echt bitten, dass den Teil, wo ich sie dann ewig lieben, ewig ehren und ewig achten soll, wenn du das vielleicht auslassen könntest. Und nimmt 100 Euro und steckt sie ihm ein und sagt: Hey, wäre echt super, und geht. Als dann der Tag der Hochzeit kam und der Moment kam, wo sozusagen der Priester oder Pastor diesen Teil überspringen sollte, sagt er zu ihm: Und junger Mann, oder nennt seinen Namen und sagt: Versprichst du, dass du dich ewig vor ihr niederbeugen wirst? Dass du ihr bis in alle Ewigkeit ihr Frühstück machen wirst? Jeden Wunsch aus ihren Augen herauslesen wirst und ihnen erfüllen wirst? Dass du sie ewig lieben, ehren und versorgen wirst? Und dass du nie in deinem ganzen Leben nie eine andere Frau anschauen wirst? Und der junge Mann, total geschockt, und sagt ganz leise: Ja. Und dann lehnt er sich zum Priester über und sagt: Ich habe gedacht, wir haben einen Deal. Der Priester nimmt die 100 Euro und sagt: Sie hat mir ein besseres Angebot gemacht. Seid ihr nicht froh, dass Jesus ein besseres Angebot gemacht hat wie der Teufel? Jesus hat ein besseres Angebot gemacht. Die Pläne des Teufels für uns sind schlecht. Aber wisst ihr was? Er kommt zum Vater, er kommt zum Richter und will uns anklagen. Aber Gott sagt: Hier haben wir jemanden, der hat ein besseres Angebot gemacht. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Amen. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Lasst uns weitermachen mit Autorität. Und heute werden wir ein bisschen über Autorität über Heilung, beziehungsweise für Heilung, und Autorität über höhere Dimensionen sprechen, aus dem Buch von Richard. Versuche ich mich da anzuhangeln, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Halleluja. Aber Gott ist gut. Amen. Ist ja egal, wie wir sind in unserem Leben, egal, was wir erlebt haben, wie wir sind und so weiter. Weißt du, Paulus ist ein gigantisches Beispiel. Wenn er errettet werden konnte, können wir das auch. Wenn ihm vergeben wurde, dann würde er uns auch vergeben. Ja, das ist so einfach. Es gibt keine Grenze für die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Es ist einfach, er hat so viel ausgegossen. Er hat sein Leben gegeben, dass egal wer kommt, egal aus welchem Hintergrund er kommt, Jesus hat die Power, ihn zu erretten. Und das ist das, was wir wirklich für unsere Familien glauben, was wir für unsere Stadt glauben, was wir einfach für Menschen glauben. Wir wollen, dass Gott derjenige ist, der die Menschen einfach berührt. Amen. Halleluja. Darf ich noch einen Witz erzählen? Okay, bitte, bitte, bitte. Da kam ein junger Mann in den Himmel, und Petrus hat ihn sozusagen durch den Himmel geführt und so weiter, um ihm alles zu zeigen und ihm sozusagen alles zu offenbaren. Und auf einmal kamen sie so an Uhren vorbei, und diese Uhren liefen unterschiedlich schnell. Und sagt der junge Mann zu Petrus: Was sind denn das für Uhren? Sagt er: Ja, das sind Uhren von jedem Leben, von jeder Person auf der Erde. Und er hat gesagt: Ja, aber wieso laufen die unterschiedlich schnell? Sagt er: Ja, bei jeder Sünde geht der Zeiger weiter. Und manche sündigen mehr, manche ein bisschen weniger. Und er ist total gespannt, er hat es in den Himmel geschafft und sagt sich: Wow, hey, wo ist denn meine Uhr? Und er sagt: Ja, oh, deine Uhr, die haben wir im Büro, weil die benutzen wir als Ventilator. Aber er hat es in den Himmel geschafft, okay? Deswegen, sein Blut ist genug für jeden von uns. Amen. Jeden von uns. Sein Blut ist genug für jeden von uns. Die Bibel sagt sogar: Dem viel vergeben worden ist, er liebt viel. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Johannes 14, 12. Johannes 14,12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Es geht hier um Autorität für Heilung, und es gibt vier Bereiche, beziehungsweise vier Dimensionen, lass uns Dimensionen nennen. Es gibt vier Dimensionen, was Heilung betrifft, okay? Es gibt vier unterschiedliche Arten, oder es gibt wahrscheinlich fünf Arten, wie Heilung sich manifestiert. Und eins der Sachen, wie Heilung sich manifestiert, für Heilung glaubt man. Okay, du glaubst für Heilung, weil die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird dieselben Werke tun, die ich getan habe. Und wenn du an Jesus seine Werke denkst, denkst du als allererstes wahrscheinlich an Heilung. Okay, ich als Kind habe meistens daran gedacht, wie er übers Wasser gelaufen ist, aber normalerweise denkst du an Heilung. Der hat so viele Menschen geheilt. Jesus hat so viele Menschen geheilt, das ist irgendwie krass. Okay, und meine Fragen waren immer, hey, wie hat er das gemacht, so als Kind? Also, und ich habe echt niemanden gefunden früher, der es mir erklären kann. Aber meine Frage, wie hat er das gemacht? Und er sagt sogar, hey, die gleichen Werke werden wir tun und sogar größere. Und die erste Dimension ist, wie Heilung bewirkt wird, ist Glauben. Glauben. Die Sache ist die, was ich nur merke, ist, dass Menschen so sehr festhängen am Glauben an der Heilung. Weißt du, ich meine so, du stellst dir die Heilung vor und glaubst an Heilung und versuchst sie irgendwie festzuhalten und in deinem Körper mal zu manifestieren. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Das bedeutet, was wir machen ist, wir schauen auf ihn und halten ihn fest. Halten ihn fest und sagen, wir glauben an ihn, weil in ihm, wir sind in ihm und er ist in uns und in ihm ist keine Krankheit. Und deswegen, das heißt, Glaube an ihn bewirkt Heilung. Und das ist so, okay, wir sind so oft so, wir glauben an Heilung, klar Heilung, und dann irgendwie wird Heilung zu dem irgendetwas, was wir ergreifen müssen. Und Heilung ist etwas, was wir ergreifen müssen, aber wir glauben an ihn, der die Quelle der Heilung ist. Und das ist da, wo wir hinkommen müssen. Deswegen sagt Jesus auch, wenn wir das Abendmahl nehmen, was der neue Bund für ihn ist, er sagt, tut das, und an was sollen wir uns erinnern? An seinen Tod. Warum? Weil mit seinem Tod hat er etwas freigesetzt für uns. Okay? Damit wir Leben haben können. Okay? Aber wir glauben ja nicht an das Leben, sondern wir glauben an ihn. An ihn. Umso näher wir an ihn herankommen, umso mehr manifestiert sich's in uns. Ich habe euch wahrscheinlich schon oft die Geschichte erzählt vom Bruder Lorenz aus Frankreich. Der Bruder Lorenz, was er gemacht hat, ich glaube im 14. oder 13. Jahrhundert war er in Frankreich und wollte unbedingt Gott dienen. Aber Bruder Lorenz war ungebildet und Analphabet. Und damals im Kloster war es aber so, dass du schon eine gewisse höhere Bildung gebraucht hast, beziehungsweise eine gewisse Intelligenz, weil das schon vom Stand her waren die schon eher die Gebildeteren. Aber er wollte unbedingt Gott dienen, er wusste nicht, wie er anders Gott dienen soll. Und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, ich will einfach nur putzen. Ich will im Kloster sein, weil das war damals, wie er sich vorgestellt hat, wie man Gott dient. Er hat gesagt, ich will einfach nur putzen. Könnt ihr mich einstellen, dass ich für euch die Wäsche mache, dass ich für euch in der Küche putze, dass ich einfach das Geschirr wegwasche und so weiter. Und Bruder Lorenz, der hat in seinem Herzen hat er gesagt, ich will einfach nur, die 24 Stunden am Tag will ich von der Gegenwart Gottes eingenommen sein. Ich will wissen, dass er die ganze Zeit da ist. Ich will es in meinen Gedanken nicht verlieren. Und das ist das, was er gemacht hat. Er hat sozusagen geübt, die Gegenwart Gottes. Er hat die Gegenwart Gottes geübt. Und sein Ziel war es, einfach näher mit Gott zu sein, bewusst zu sein, dass Gott die ganze Zeit mit ihm ist. Er will es einfach nicht vergessen. Und was dann auf einmal passiert ist, ist, dass er geputzt hat und es sozusagen die Gegenwart Gottes geübt hat. Und dass Menschen aus ganz Frankreich angefangen sind, ins Kloster zu strömen, nicht um dort zu beten, sondern einfach nur in der Gegenwart zu sein, wo er putzt, weil Heilung sich manifestiert hat in ihnen. Und alles, was er wollte, war einfach nur die Gegenwart Gottes zu üben, sozusagen. Er wollte sich bewusst sein, dass Gott, egal wo er ist, Gott ist da. Sein Glaube war nicht Heilung, sein Glaube war an Jesus. Sein Glaube war an Gott. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Dass wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns an ihn ranhängen, hängen, viel einfacher als ich es versucht habe. Wenn wir uns an ihn hängen, dann manifestiert sich etwas in uns, was wir uns nicht vorstellen können. Die Sache ist die, dass viele Sachen passieren einfach so. Wir denken, wir müssen so viele Sachen erwirken, so viele Sachen schaffen und so weiter. Aber wisst ihr, dass die größten Sachen passieren plötzlich und unvorhergesehen. Und das Ding ist, dass diese plötzlichen unvorhergesehenen Sachen, wir mögen die eigentlich gar nicht. Esther, das war plötzlich und unvorhergesehen, dass sie gekidnappt wurde. Auf einmal ist etwas passiert und stell mir vor, hätte die eine komische Herzenshaltung gehabt, was dann passiert wäre. Aber ich habe euch, glaube ich, letztes Jahr erzählt, dass an der Uni wurde eine Umfrage gemacht und dann wurden Personen, ich weiß nicht wie viele hunderte von Personen, Blätter gegeben. Sie sollten auf die Vorderseite und auf die Rückseite, sollten sie jeweils was draufschreiben. Auf die Vorderseite die 10 besten Dinge, die ihnen jemals passiert sind und auf der Rückseite die 10 schlimmsten Dinge, die ihnen jemals passiert sind. Und an der Uni, als sie angefangen haben, diese Umfragewerte beziehungsweise die Aufschriebe durchzuschauen, waren sie total erstaunt, weil so viele Menschen haben auf die Vorderseite und auf die Rückseite so viele gleiche Sachen geschrieben. Sie haben hier auf die Vorderseite, was das Beste war, was in ihrem Leben passiert ist, haben sie zum Teil, im Großteil auch auf die Rückseite geschrieben, was die schlimmste Sache in ihrem Leben war. Und ich habe gedacht, wow, das ist echt komisch. Aber Gott hat zu mir gesagt, weißt du was, genau diese Tendenz habe ich. Dass das Schlimmste, was jemals passiert ist, dass ich das umgestalte, dass es zum Besten wird, was jemals passiert ist. Und das ist das, was Gott hat. Gott hat diese Tendenz, die schlimmsten Sachen in unserem Leben zu nehmen und sie sowas zu entwickeln und zum Besten zu machen. Fragt Josef. Josef verkauft von seinen Brüdern. Am Ende sagt er, hey, Gott hat mich hierher geschickt. Weißt du? Und durch das, anders wäre der nicht nach Ägypten gegangen. Okay? Das war ein, darf ich so sagen, das war so ein verwöhnter Schnösel. Okay? Der einen tollen Mantel hatte und seinen Brüder vor die Nase gestellt hat, alles, was er geträumt hat, okay? Und eigentlich wusste das, was das bedeutet, aber um seine Brüder, weißt du so, er war so ein bisschen, genau, die Brüder haben geschafft, er hat einen schönen Mantel getragen, okay? So, nee, das ist ja meine Geschichte. Ich habe auch mal einen schönen Anzug gehabt. Deswegen, ich laufe jetzt so rum, weil du weißt nie, was Gott mit dir macht, okay? Weil das Ding ist, ich hab einen tollen Anzug gehabt, ey, von Job, okay, früher von Job, das war so was ganz Besonderes. Hey Mann, ich bin reingelaufen, ich habe gedacht, nur durch den Anzug ist die Herrlichkeit Gottes da. Spaß. Aber ich sah so gut aus in dem Ding, okay, hey, damals war ich ja noch ein bisschen jünger, aber hey, der Heilige Geist ist auf mich dann so gefallen, dass ich auf dem Boden war. Hey, ich war die ganze Zeit auf dem Boden und war in Tränen und so weiter. Und dieser Anzug, hey, ich habe ihn heute noch, die Farbe ist komplett weg von dem Anzug. Und ich habe mir gedacht, hey, jedes Mal, als das passiert ist, der Heilige Geist übermannt dich, aber trotzdem ist da noch das Hirn dabei. Und ich denke mir, Gott, weißt du, wie viel der Anzug gekostet hat? Ja, und wie Gott so antwortet, sagt er, ja, ich weiß es, ich habe ihn bezahlt. Halleluja, danke Jesus. Und deswegen habe ich gedacht, hey, weißt du, ich komme lieber vorbereitet. Du weißt nie. Aber so viel. Jesus, das Schlimmste, was ihm jemals passiert ist, ist eigentlich das Beste, was ihm jemals passiert ist. Okay, und ich will das nicht zu etwas Kleinem machen. Okay, weil das war echt krass, was da passiert ist. Aber Jesus wusste, das wird das Beste sein, was in meinem Leben ich jemals bewirken werde. Und deswegen hat er gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und so wird Gott dich in so viele Sachen vielleicht so wie reinschucken, damit du endlich in das hineinkommst, wozu du berufen bist. Und dieser Glaube an Jesus, das ist die erste Dimension. Du glaubst nicht und hängst nicht an die Heilung, sondern du hängst dich an Jesus. Du hängst dich an Jesus. Ich habe es euch gesagt, wie ich einschlafe, ich schlafe immer ein in meinen Gedanken. Ich umarme das Kreuz Jesu. Ich will es einfach verstehen, noch mehr. Ich will, dass er in meinen Träumen zu mir redet. In allem, weißt du, aber dieses Bewusstsein, ich umarme das Kreuz, weil ich noch mehr Verständnis haben möchte von dem, was Jesus für mich getan hat. Und das Erste ist die erste Dimension. Glaube, aber wir glauben an ihn und dann werden wir gleiche Werke tun, wie er sie getan hat. Zweite Sache ist die Gabe der Heilung. 1. Korinther 12, 4 und 8 bis 10. sehen wir die unterschiedlichen Gnadengaben. Und eine der Gnadengaben ist die Gnadengabe der Heilung und der Wunderwirkung. Was ist das? Das ist eine Gabe. Das ist etwas, das wird dir gegeben, hast du nichts dafür getan. Nichts dafür getan, sondern es ist die Gabe Gottes, die er sagt, ich gebe sie dir. Und du wirkst. Und da ist es schwierig, da müssen wir schauen, dass wir nicht denken, dass wir was Besonderes sind, weil es ist einfach nur die Gnade und die Gabe, Gnadengabe Gottes. Und, aber was wir verstehen müssen, wenn wir diese Gnadengabe empfangen, ist, dass wir auch in ihnen wirken. Das ist die zweite Dimension, was ich glaube. Die erste ist Glaube an Jesus, dadurch kommt Heilung. Das zweite ist Gnadengabe. Er gibt dir die Gnadengabe, der Heilige Geist verteilt sie uns und wir beten für Leute und Menschen werden geheilt. Menschen werden geheilt. Und die, schaut mal, das erste ist, du musst glauben. Du musst glauben an Jesus. Du glaubst auch, dass du für eine Zeit wie diese berufen bist. Esther musste glauben, dass sie für eine Zeit wie diese berufen ist. Stell dir mal vor, weißt du, Esther musste glauben. Sie war keine, die sich gedacht hat, hey, weißt du was, mir geht's jetzt gut, alles andere ist mir egal. Sondern sie musste anfangen zu glauben. Ihr Onkel hat ihr gesagt, pass auf, hey, du bist für eine Zeit wie diese. Bist du berufen. Und du bist für eine Zeit wie diese berufen. Wir sind für eine Zeit wie diese berufen. Woher weiß ich das? Ich bin mir hundertprozentig sicher, wir sind für eine Zeit wie diese berufen. Weißt du warum? Weil wir hier geboren sind. Das ist ganz einfach. Tiefer wird es nicht. Okay? In dem Augenblick, dass wir jetzt geboren sind wie diese, in einer Zeit wie diese bedeutet, dass Gott uns hier hingestellt hat, hingelegt hat, setzen, stellen, legen, habe ich auch ein Problem. Dass Gott uns in die Welt gesandt hat, in einer Zeit wie dieser, ist was Besonderes, was er bedeutet. Die Zeit wie diese benötigt dich. Benötigt dich. Ich habe mir immer mal wieder überlegt, hey, ich wäre gerne bei den Hippies geboren. Okay? Aber nein, die haben mich damals nicht gebraucht. Die haben mich jetzt, die Zeit braucht mich jetzt. Die Zeit braucht dich jetzt. Das ist einfach so, die braucht dich jetzt. Die braucht deine Gebete, die braucht dein Preisen, die braucht deinen Lobpreis, die braucht deine Stimme. Sie braucht deine Gegenwart, sie braucht einfach, wie du aussiehst. Diese Zeit ist, es ist notwendig, dass du in einer Zeit wie dieser geboren worden bist. Und es ist im perfekten Plan Gottes. Okay, perfekten Plan Gottes. Und lasst uns was machen mit dem, dass wir hier und jetzt geboren sind. Lasst uns was machen mit dem. Es ist toll, die ganzen Sachen zu lesen über die Erweckungen und Heilungen und was weiß ich, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber hey, lasst uns Dinge hier und jetzt machen. Nur weil wir an ihn glauben. Nur weil wir an ihn glauben. Weil er uns Gnadengaben geschenkt hat. Die Sache ist die, dass viele Sachen heutzutage sogar einfacher laufen wie früher. Ich kann mich erinnern, wie ich sozusagen getauft wurde im Heiligen Geist und angefangen habe, in neuen Sprachen zu beten. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Bei mir hat es so ein paar Tage gedauert, weil es ist so, das Hirn ist im Weg und all diese Sachen. Und dann hat es bei mir schon etwas gedauert. Heutzutage sehe ich, hey, viel mehr Menschen, der Heilige Geist fällt, bam, die fangen an. Ise betet für sie, bam, sie fangen an, in neuen Sprachen zu beten. Junger Fisch, bei mir war das ein bisschen schwieriger. Aber ich kann mich an die Geschichten erinnern von John G. Lake und so weiter, die vor 100, 120, 150 Jahren passiert sind. Diese Menschen haben jahrelang gefastet und gebetet, um gefüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Aber sie haben etwas durchgebrochen, wo wir heutzutage sozusagen davon profitieren. Und so ist es auch mit uns. Wir sind in einer Zeit wie diesen geboren, dass wir Durchbrüche schaffen, damit uns die Generation nach uns profitieren. Wir hätten natürlich immer diese großen Dinge, aber weißt du was? Lasst uns die Dinge machen, zu denen wir berufen sind. Amen. Esther wurde einfach so hineinversetzt. Weißt du so, das ist eine Gnadengabe. Hineinversetzt. Und du denkst dir, hey, wieso, weshalb, warum? Wieso, weshalb, warum? Aber hey, fang an, in dem zu wirken, was du bekommen hast. Lasst uns unseren Teil dazu beitragen für das Königreich Gottes. Jeder seinen Teil. Und es gibt keinen großen und keinen kleinen Teil. Es gibt nur, dass wir vor dem Herrn das tun, was in unserer Schriftrolle steht. Amen. Und dann sehen wir als dritte Dimension ist die Autorität für Heilung beziehungsweise Autorität über Krankheiten und Leiden. Das sehen wir in Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht oder Autorität, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Was hier passiert ist, dass Jesus Autorität gibt. Okay? Und diese Autorität, von was ist die gekommen? Diese Autorität ist davon, ist aus der Beziehung mit Jesus gekommen. Okay? Er hat die 12, er hat nicht die 70 genommen, er hat auch nicht die Volksmenge genommen, er hat die 12 genommen und ihnen Autorität gegeben. Was bedeutet, die 12 waren mit ihm konstant zusammen. Sie haben geschlafen, wo er geschlafen hat, sie sind umhergewandert, wo er umhergewandert hat. Sie haben konstant ihm zugehört, konstant waren sie in seiner Gegenwart, konstant haben sie das umgesetzt, was Jesus gesagt hat, beziehungsweise aufgesogen, was Jesus erzählt hat. Und Autorität über Krankheiten, Autorität um zu heilen, kommt aus der Beziehung mit Jesus. So einfach ist es. Die Beziehung mit Jesus. Beziehung mit Jesus. Deswegen ist Religion so etwas Hässliches. Weil sie uns abschneidet von der Beziehung und sagt, okay, hey, mach einfach Methoden und es funktioniert. Aber es ist die Beziehung. Egal, das ist immer wieder, hey, ich bin bald volljährig. Am 16. habe ich meinen Geburtstag. Da bin ich am 16. März. Am 16. März vor 17 Jahren wurde ich errettet. Halleluja. Und wisst ihr was? In die Errettung wurde ich einfach so hineingekickt. Ich habe Gott nicht gesucht. Glaubt ihr? Ich habe gedacht, ich glaube an Gott, aber ich habe Gott nicht gesucht. Aber Gott hat mich erwischt. Die meisten kennen meine Geschichte. Ich bin ja meine Schwester, die ist vor mir errettet worden. Junger Fisch. Ich habe mir überlegt, hey, wir waren, und meine andere Schwester, wir haben immer gelauscht an ihrer Tür, weil sie in Hebräisch oder sowas gesprochen hat, irgendwie die ganze Zeit. Ja, wir haben gedacht, boah, was sind das für Sprachen, in denen die da redet? Das war voll faszinierend. Und meine Schwester hat gesagt, komm, du musst zum Meeting. Und ich habe gedacht, okay, weißt du was, ich komme einfach mal zu einem Meeting. Und nach ein paar Monaten bin ich dann zu einem Meeting gegangen mit 8, 9 Freunden. Und wir haben uns hinten hingesetzt und meine Mutter saß in der Mitte. Und hey, ich will meiner Mutter kurz was sagen. Das Problem ist, in der Kürze fing das Meeting an. Und in dem Augenblick, bam, hat es mich erwischt. In dem Augenblick, wo das Meeting angefangen hat, in dem Augenblick musste ich weinen. Ich habe seit meinem 14. Lebensjahr nicht geweint. Da war ich 19. Hey, ich habe geweint. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich weiß nicht, was es ist, geweint. Ich habe Gott nicht gesucht. Also, hätte ich das gewusst, dass sowas passiert, wäre ich da nie hingegangen. Nie im Leben wäre ich da hingegangen. Wirklich, nie im Leben. Bist du verrückt oder was? Dann war ich so, hey, ich war voll der Styler-Meiler, weißt du, Tränen passen da nicht dazu. Alle meine Freunde von hinten haben das Gebäude verlassen. Gott hat mich erwischt. 3 Tage habe ich geweint wie ein Schoßhund. Kann man sowas sagen? Schoßhund. Hey, ich habe geweint. Weißt du, nee, Schlosshund. Das sagt er. Ich habe Katharina angeguckt, aber das ist die falsche Person. Wie ein Schlosshund habe ich geweint. 3 Tage. Mein Kumpel ruft mich an. Hey, wo bist du? Weil wir haben schon ausgemacht, wir ins Buddha. Wir wollten ins Buddha gehen, weißt du? Und Gott hat sich gedacht, was für Buddha, ey, ich komm, nimm dich in mein Reich hinein. Das war eine Disco früher. Ja, mein türkischer Bruder, hey, wo bist du? Wir warten auf dich. So, ich kann nicht. Jesus ist mein Leben. Weißt du? Alle haben gedacht, ich bin irgendwie verrückt geworden, ey. Aber Halleluja. Und so schuckt dich Gott einfach in gewisse Sachen. Hey, du suchst ihn. Mose hat Gott nicht gesucht, aber er ist ihm erschienen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Die Bibel sagt ja nicht, dass es ein feuriger Busch war, sondern es ist ein Busch, der nicht verbrannt ist. Wieso ist das ungewöhnlich? Das ist ungewöhnlich, weil du hast diese Büsche in der Sahara, die anfangen zu brennen und die können 1, 2, 3, 4, 5 Tage brennen. Das ist nichts Ungewöhnliches, weil das einfach so hartes Holz ist. Okay, kann das ewig lang bringen. Aber was bedeutet, Mose ist wahrscheinlich da tagtäglich vorbeigegangen und sitzt jedes Mal. Am Anfang hat er sich gedacht, okay, der Busch, der brennt halt, weißt du, weil sowas passiert ja in der Wüste. Aber der ist möglicherweise wochenlang da vorbeigekommen. Wochenlang, und irgendwann hat sich gedacht, was ist denn da los? Und Gott sagt, tritt heran. Er hat ihn nicht gesucht. Gott hat ihn gefunden. Gott hat ihn gefunden. Und so ist es mit uns. Gott hat uns gefunden für ein Werk, für ein gigantisches Werk. Und er hat Mose gefunden. Mose hat Gott nicht gesucht. Ich hatte Gott nicht gesucht. Ich habe gedacht, ich bin genuggläubig. Aber Gott hat gesagt, es gibt mehr. Es gibt mehr. Und es gibt heute noch viel mehr. Es gibt heute noch viel mehr. Das nächste ist, aufgrund, dass du heilst aufgrund der Position, die du inne hast im Königreich Gottes. Was bedeutet das? Schaut mal im Jakobus 5, 14 und 15. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. So, das erste haben wir Glaube an Jesus. Das zweite haben wir Gabe. Das dritte haben wir Autorität für Heilung, die uns gegeben worden ist durch Jesus. Als viertes haben wir die Autorität aufgrund der Position, die wir innehaben im Königreich Gottes. Okay? Das heißt, auch hier in dem Fall ist, Autorität bekommst du, weil du ein gutes Leben führst. Die Bibel sagt Ältesten. Die Ältesten, wie müssen sie sein? Keine Trinker, Männer von einer Frau und so weiter. Und müssen gläubige Kinder haben, die ihnen gut vorstehen. All diese Sachen, das bedeutet, hey, Charaktereigenschaften müssen da sein. Und er hat gesagt, diese Autorität heilt ebenso. Das heißt, hier vierte Dimension. Und die fünfte, was ich noch glaube, ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, wo du einfach Momente hast oder beziehungsweise wo du nicht nur Momente hast, sondern es ist eine Atmosphäre da, der Herrlichkeit, die so dick ist, dass wenn du hineintrittst, auf einmal geheilt wirst. Und sowas können wir schaffen. Sowas kann man schaffen. Momente wie vorhin im Lobpreis, wo es dann losgeht und wir hätten ohne Probleme aufhören können. Okay, wir hätten aufhören können, aber was wir machen, wir pressen noch etwas weiter, weil wir wollen, dass die Atmosphäre noch dicker wird, noch dicker wird. Und sowas ist, was die Menschen hineinführen wird. Sowas ist es, was die Menschen hineinführen wird. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir trotzdem, wisst ihr, Herrlichkeit ist eine Sache, aber Herrschaft ist das, glaube ich, das Ultimative. Weil du siehst in der Bibel, als sie den Tempel eingeweiht haben, als die Priester gebetet haben, wurde der Raum und der Tempel erfüllt mit einer Herrlichkeit Gottes, dass sie nicht mehr sehen konnten, weil es so dick war. Okay? Das war so dick, aber jetzt passt mal auf. Aber das ist ein Priester. Und schaut mal, als jemand, der in Herrschaft gebetet hat, als dann Salomon gekommen ist, in einer Herrschaftsposition gebetet hat, dann hat sich die Herrlichkeit Gottes sowas von manifestiert, dass sie sichtbar war für ganz Israel. Sichtbar war für ganz Israel. Und das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen diese Atmosphäre schaffen. Aber nicht, dass sie von diesen vier Räumen hier umgeben und eingegrenzt wird, sondern wir wollen, dass sie überschwappt. Überschwappt. Wir wollen nicht, dass Menschen hier reinkommen, weil sie Heilung brauchen. Wir wollen einfach nur, dass sie vorbeilaufen und geheilt werden. Dass sie überschwappt. Und ich glaube, dass es die fünfte Dimension ist. Unter anderem, dass es einfach die Herrlichkeit, die Atmosphäre der Herrlichkeit, die einfach etwas bewirkt und schafft. Und sowas kann man anfangen zu schaffen. Bruder Lorenz hat sowas geschaffen. Und wir müssen sowas schaffen. Man kann im Lobpreis irgendwann mal aufhören und einfach weitergehen, unser Programm durchführen und Gott wird uns trotzdem segnen. Aber wenn wir vielleicht einfach mal ein Stück weitergehen wollen, ein Stück weiter und nächstes Mal nochmal ein Stück weiter, okay, ein Stück weiter, lass uns noch ein Stück weitergehen und da durchbrechen, noch ein Stück weiter. Das hat nichts damit zu tun, dass der Lobpreis eine Stunde dauert oder sowas. Das hat einfach was mit unserer Herzenshaltung. Hey, wir wollen ein bisschen mehr. Gott, wir wollen ein bisschen mehr. Einfach so dieses Lechzen vom Herzen, noch ein bisschen mehr. Du bist auf einmal unzufrieden mit dem, was du schon mal hattest. Ah, jetzt kenne ich das. Ich will noch ein bisschen mehr. Und das ist die fünfte Dimension, von der ich glaube, dass sie da ist. Dann, schau mal, wenn du an Heilung glaubst, ist es wichtig zu verstehen, hey, nicht jeder wird geheilt. Okay? Und heißt es, dass Gott nicht jeden heilen will? Nee, das heißt es nicht. Es gibt unterschiedliche Gründe, auf die ich nicht drauf eingehen werde. Aber nicht mal bei Jesus, wurden Personen jedes Mal beim ersten Gebet geheilt. Schaut euch Markus 8, 22 bis 26 an. Da betet Jesus für einen Blinden. Er betet für ihn das erste Mal und fragt ihn, hey, was siehst du? Und was sieht er? Er sagt, ich sehe die Menschen wie Bäume umherwandeln. Und Jesus sagt, ah, okay, lass uns nochmal beten. Und Jesus betet noch einmal. Und er fängt an zu sehen. Das heißt, Jesus hat, wir können jetzt über die Gründe diskutieren, aber darum geht es gar nicht. Sondern Jesus, was er gemacht hat, er hat nicht losgelassen. Nicht losgelassen. Ich sehe, die Ise ist so ein Terrier. Okay? Die Ise ist so zum Beispiel. Wenn, weißt, sie betet für jemand und sie sieht noch niemand viel und sie betet und betet und betet. Ich bin nicht so jemand. Okay? Ich muss sowas noch lernen. Okay? Hey, wenn ich jemanden frage, kannst du für mich beten? Ich bete gerne und gehe dann weiter. Aber die Ise fragt danach, hey, und, wie fühlst du dich? Beweg dich mal und so weiter. Und sie, ich spür's noch. Okay, weiter beten. Okay, so bin ich nicht. Okay, aber ich kann vielleicht noch so werden. Bestimmt kann ich so werden. Die Ise macht so, naja, seitdem ich bin ja mit der Ise verheiratet, deswegen kann ich sie schicken. Wisst ihr, wie ich gern bete? Halleluja, lasst uns aufstehen, unsere Hände heben und ich bete von vorne für alle. Okay. Das war, wo wir jetzt in Indien waren. Okay. Hey, Leute, stehen auf, ich bete für alle. Halleluja und ich bin fertig, wir gehen weiter. So, ich habe die erste Session in einer Gemeinde gebetet. Okay. Die Ise ist dann bei der zweiten Session dran. So, währenddessen bin ich in einer anderen Gemeinde, zu der ich 20 Minuten fahre mit dem Auto im Slum und bete dort und predige dort. Okay, das heißt, ich habe meine Session fertig, war richtig super. Okay, wollte ich nur mal sagen. nein. Ich predige, habe mein Wort ausgesandt. Okay, ich muss sofort weiter, weil in den nächsten 15, 20 Minuten geht der nächste Gottesdienst los. Okay, ich gehe sofort weiter, 20 Minuten zum Slum fahren und dann dort aussteigen und schnell durch die ganzen Matsch und die Slums durchlaufen, um in eine Gemeindegebäude zu kommen. Denkst du dir, boah, mitten im Slum, volles Gemeindegebäude, voll krass. Und ich bin dort, wir machen Lobpreis, ich predige, bin fertig, habe für die Leute gebetet, okay, alle auf einmal, für die Leute gebetet, okay, was machen wir? Wir fahren zurück. So, diese ist noch immer am Beten. Ich so, Mittagessen. Und sie hat noch weitere 2 Stunden gebetet. Jede einzelne Person. Das ist die Hammer. Aber ich bin fast verhungert. Jede einzelne Person. Das Gemeindegebäude war dann leer am Ende. Und ich habe gewartet. Aber sie hat für jede einzelne Person gebetet. Halleluja. Bin ich froh, so eine Frau geheiratet zu haben. Und so, aber bei ihr ist es so, okay, hey, sie hält fest, bis sie merkt, okay, hey, da muss es durchgehen, da muss es durchgehen, da muss es durchgehen, da muss es durchgehen. Und so war Jesus. So war Jesus. Ich habe zu den Leuten gesagt, ja, die Ise ist mehr wie Jesus. Ich bin mehr wie die Apostel. Okay, Ise kümmert sich um die Leute. Ich sage, hey, Jesus, okay, hey, wir haben alle Hunger, lass uns essen gehen. Schrott. Halleluja, aber Jesus, ich will mehr werden wie du. Amen. Dann das nächste, wenn du für Kranke betest, sei entschlossen. Sei entschlossen. Sag nicht, wer weiß, wie hier. Und auch so kann Jesus heilen, absolut. Aber sei entschlossen, sei entschlossen. Apostelgeschichte 3, 4 und 8. Petrus und was? Und Johannes blickten auf wen? Blickten auf den einen, der seit Jahren dort an der Pforte, die heißt die Schöne, saß. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus ist da vorbeigelaufen und hat ihn nicht geheilt. Warum? Er hat ihn für Petrus und Johannes übrig gelassen. Und so gibt es bei uns so viele Dinge, die Jesus zwar gemacht hat, aber für uns übrig gelassen hat. Schaut euch unsere Städte an. Schaut euch unsere Familien an, so sehr wir sie lieben. Halleluja. Aber schaut sie an. Es gibt so viele Dinge, die Jesus zwar bewirkt hat, aber die er für uns übrig gelassen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach den Glauben an Jesus haben und wissen, hey, wenn wir für Kranke beten, wir blicken und sind entschlossen. Entschlossen blicken wir auf sie. Und er sagt, was Petrus, überleg mal, Petrus, die letzten 6 Wochen von Petrus waren ja weiß man so, der Typ war echt krass, junger Fisch, 6 Wochen in seinem Leben, weiß man so, Jesus verraten, Jesus wieder stellt ihn wieder her, dann kommt er wieder zurück und jetzt soll er hier predigen, obwohl er Angst hatte, ist überhaupt, weißt du so, jo, hey, Mann, oh Mann, die emotionalen Sachen, heutzutage würde man sagen, er bräuchte einen Psychologen, aber die Kraft war genug. Und er blickt fest auf, entschlossen auf ihn und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das geben wir dir. Im Namen Jesus Christi, bam, steh auf. Und weißt du, was der macht? Er packt ihn, weißt du, ich meine, so steh, wo ist dein Problem? Steh, lauf, weißt du, mein so. Genau, so hat er es gemacht, fest entschlossen, weil er diese Wiederherstellungskraft Jesu Christi in seinem Leben erfahren hat. Und wir haben diese Wiederherstellungskraft in unserem Leben erfahren. Nur wir müssen fest entschlossen sein, sie auch anzuwenden. Weil es ist ganz leicht, sozusagen es zu erleben und mit der Zeit dann, weißt du, so locker, lässig durchs Leben zu laufen. Und dann, hey, ich kann mich erinnern, am Anfang, Junge, jeder Rollstuhlfahrer, den ich gesehen habe, sofort wollte ich für ihn beten. Oder jede Person, wo ich gemerkt habe, ich hatte eine Krankheit, sofort wollte ich für sie beten. Kennt ja die Geschichte von der Ise. Das hat sie heute noch, weißt du. Sobald sie Leute gesehen hat, sie will immer für sie beten. Sobald, weißt du. Und dann kam ein junger Mann, der so gelaufen ist, weißt du. Okay, so, weißt du, unsere Generation kennt es ist cool, okay. So, und die Ise in Frankreich hat gesagt, hey, kann ich für dich beten? Ich glaub daran, dass Füße rausgewachsen werden können, weißt du. Dann hat sie angeguckt, weißt du. Weil das war ja Laufstil, weißt du. Nee. Die Beine waren alle richtig lang, aber der Laufstil war halt. Und so ist es wichtig für uns, dass wir einfach in dem wandeln, dass wir fest entschlossen sind, das, was wir haben, das können wir wirklich weitergeben. Das können wir weitergeben. Und die Sache ist die, wir denken immer, oh, was sagen die Leute? Das Problem ist, die Leute wissen ja gar nicht, was sie brauchen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen denen zeigen. Ich habe Gott nicht gesucht und er hat mich gefunden. Heute denke ich, boah, junger Fisch, habe ich ihn gebraucht. Okay, junger Fisch habe ich ihn gebraucht. Und die Menschen wissen es nicht. Und deswegen dürfen wir uns gar nicht überlegen, hey, wir suchen nicht diejenigen, die denken, okay, hey, ich brauche irgendetwas. Weil die meisten denken ja nicht mal, dass sie was brauchen. Sondern wir müssen ihnen zeigen, was sie brauchen. Das hat sogar Steve Jobs erkannt. Die Leute, als das iPhone präsentiert hat und so weiter, haben sie gedacht, hey, das wollen die Leute doch gar nicht haben. Er sagt, ich will denen ja gar nicht geben, was sie wollen. Ich will denen zeigen, was sie brauchen. Das ist ein großer Unterschied. Wir müssen ihnen zeigen, was sie brauchen, nicht das, was sie wollen. Weil Leute wollen als allerletztes Gott. Weil er mischt sich in ihr Leben ein. Wer will denn sowas? Außer du erkennst, dass du ihn wirklich brauchst. Amen. Und dann Autorität über höhere Dimensionen. Ich habe noch ein paar Minuten. Autorität über höhere Dimensionen. Schaut mal, Mose, ich habe euch die Geschichte mit dem Busch erzählt. Okay, Mose wäre wahrscheinlich ewig, 40 Jahre war der schon in der Wüste. Okay, ihr wisst ja, er hat die Berufung, er hat in seinem Herzen etwas gespürt, er muss den Israeliten helfen. So, als dieser eine Israelit von dem geschlagen wurde, dieser Sklave, was er gemacht hat, er hat den Peiniger sozusagen umgebracht. Okay, und aus Furcht um sein eigenes Leben ist er dann was? In die Wüste. So, er hat etwas gespürt in seinem Herzen, aber sein Charakter war noch nicht bereit. So, er ist dann in die Wüste, 40 Jahre, überlegt ihr das mal, 40 Jahre in der Wüste zu sein. Also das klingt, wenn man solche Sachen liest, die klingen immer so, ja, 40 Jahre. Manchmal so, ich weiß, sie glaubt mir das nicht, aber ich bin nicht mehr 40 Jahre alt. Manchmal so, das so 40 Jahre war der in der Wüste. 40 Jahre in der Wüste. Und dann das mit dem brennenden Busch und Gott sagt, du wirst mein Volk herausführen. Das heißt, er will ihnen eigentlich Autorität über eine höhere Dimension geben. Wisst ihr, was Mose sagt? Ich persönlich glaube, dass Mose nicht gestottert hat. Ich glaube, dass er so getan hat, als würde er stottern. Auf einmal, weißt du, aber ich kann nicht gut reden. Weißt du, du siehst in der Bibel, er hat ziemlich gut geredet danach. Okay, das ist meine Meinung. Okay, das ist meine Meinung. Okay, das ist keine Dogma. Okay, kein Dogma. Aber, weißt du, und dann, weißt du, bei Gott kein Ausweg. Sagt er, ja, Aaron, der kann gut reden. Und Gott will ihn auf eine höhere Position bringen. So, Gott sagt zu ihm, das finde ich so scharf. Das finde ich so scharf. Und Gott sagt zu ihm, ich will, dass du mein Volk herausführst. Und er sagt, aber was soll ich sagen? okay, so, wer bist du, wer schick mich, weißt du, so. Und er sag, ich bin der ich bin, was für ein Name, weißt du, so, was ist denn das für ein Name? Und er sagt, aber okay, hey, ich sehe irgendwie, das ist hier einfach ein heiliger Moment, ich glaube daran. So, jetzt passt mal auf, er geht, nimmt seine Familie mit, dann sind sie in einer Herberge und Gott kommt und will ihn umbringen. Gott kommt und will ihn umbringen. So, Gott, du hast ihn berufen, jetzt kommt Gott und sieht und will Mose umbringen. 2. Mose, wo? 2. Mose 4, 24 bis 26. Und was macht seine Frau? Was macht seine Frau? Seine Frau nimmt den Erstgeborenen, beschneidet ihn, legt die Vorhaut sozusagen vor seine Füße. Und auf einmal ist Gott besänftigt. So, wenn man so sagen darf, Mose hatte mit Schnippschnapp irgendwie ein Problem. Es war unter anderem auch der Grund, wieso er die Israeliten nicht ins verheißene Land führen konnte. Schaut mal, Mose ist am Berg oben und Josua übernimmt. Okay, weil Gott sagt, du wirst das Volk nicht reinführen. Und ich weiß natürlich, was er gemacht hat und weshalb, warum. Aber jetzt schaut mal, 40 Jahre sind sie durch die Wüste gegangen. Und dieses Erlebnis hat er gehabt. Und als Josua übernommen hat, das Erste, was Josua macht, Beschneidung. Was hat Mose gemacht? Mose wusste doch, das muss man machen. Aber Mose hat ein Problem damit gehabt. Und das ist, was wir verstehen müssen. Autorität in höhere Dimensionen ist, dass wir an Orte treten, wo es unangenehm wird. Unangenehm. Vor allem mit Menschen, weil wir wollen ja nicht Menschen von Kopf stoßen. Aber wollen wir in größere Autorität rein? Wollen wir in größere Dimensionen? Dann wird es einfach passieren. Nicht jeder wird dich mögen. Sogar Jesus hat es gesagt. Wenn sie ihn gehasst haben, wie viel mehr werden sie uns hassen? Okay, das ist jetzt nicht etwas, mit dem wir uns hier rühmen, okay? Sondern wir wollen ja, dass Menschen uns lieben. Wir sind jetzt auch nicht so dumm und denken, wir machen, was wir machen, weil die werden uns sowieso hassen. Nein, wir sollen uns bemühen, dass sie uns mögen. Okay, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Christen, hey, wir bemühen uns, dass Menschen uns mögen. Das ist nicht so, hey, Jesus hat es gesagt, also können wir hier. Nein, wir bemühen uns, dass Menschen uns lieben. Deswegen sagt Jesus, liebt sogar diejenigen, die euch hassen. Segnet sogar diejenigen, die euch fluchen. Tut Gutes. Wir bemühen uns, dass Menschen uns lieben, aber nicht jeder wird uns lieben. Aber wollen wir in höhere Dimensionen ran, dann werden wir definitiv Menschen, wie sagt man, anstoßen. Nein. Ihnen Anstoß geben. Das ist das, was wir verstehen müssen. Okay? Und das ist, Mose wollte das nicht. Mose wollte das nicht. Ab und zu hat er seinen Moment gehabt, ihr kennt ja das. Hey, hätte Gott und Mose am gleichen Tag einen schlechten Tag gehabt, hätte Israel nie überlebt. Okay, als Gott sagte, ich bringe sie alle um, sagt Mose, nein, 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 nein. Und als Mose sagte, ich bringe sie alle um, sagt Gott, nein, 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 nein. Also, stell dir vor, die hätten am gleichen Tag schlechte Laune gehabt. Das wäre nicht so toll gewesen. Aber wir müssen verstehen, wenn du in höheren Dimensionen kommst, werden Menschen Probleme mit dir haben, zum Teil. Schaut euch an, das ist das, was ich immer wieder erzähle. Hey, wenn du Minister wirst, willst du eine öffentliche Position, Leute fangen an, Probleme mit dir zu bekommen. Schaut mal, die Plagiatsaffäre, habt ihr das schon mal gehört? Vor allem mit Gutenberg, weißt, als er ein Doktorat geschrieben hat, sein Doktor, und der wurde ihm weggenommen, weil er ja abgeschrieben hat. So, wäre der kein Minister gewesen, hätte man das nie erfahren. Nie erfahren. Nur jetzt, öffentliche Position, höhere Dimension, auf einmal gibt es Leute, die ihn stürzen wollen. Und so ist es einfach, als Gemeinde, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber. Deswegen, hey, mach dir nichts draus. Wenn du einfach die Werke Jesu tust und Menschen anfangen, dich nicht zu mögen, also nicht alle, sondern ein paar, es hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun. Richard sagt immer, es ist immer wichtig, dass du weißt, wer das Problem hat. Es ist immer wichtig, dass du weißt, wer das Problem hat. Und wenn du die Werke Jesu tust, und jemand dich möglicherweise nicht mag, musst du wissen, wer das Problem hat. Ganz wichtig. Amen. Schaut mal. Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Einfacher kann uns Gott es nicht machen. Er sagt, wir sind berufen zu guten Werken. Aber zu welchen? Die Gott bereits geschaffen hat. Weißt du, so irgendwie, weißt du, so, das ist wie, Ben Naftali muss in die Schule. Alles ist vorbereitet, sein Frühstück, sein Schulranzen ist gepackt, seine Klamotten sind rausgelegt worden. Okay, er muss sich nicht mal um sein Bett kümmern, weil das wird die Mama danach machen. Okay, er muss einfach nur in das, was vorbereitet ist, hineinschlüpfen. Und so ist es mit Gott. Er sagt, wir sind berufen zu guten Werken, die Gott bereits vor uns geschaffen hat. Das heißt, wir müssen ja nicht mal schaffen, sondern wir müssen einfach nur den Ranzen nehmen und verteilen. Okay, wir sind eigentlich die Nikoläuse. Es ist nicht Gott. Upsa. Wir müssen einfach nur das nehmen, was Gott bereits geschaffen hat. Das ist das mit dem Glauben. Wir denken so stark, wir müssen festhalten an der Heilung. Nein, wir müssen festhalten an Jesus. Okay, weil er hat es bereits geschaffen. Wir müssen einfach nur daran festhalten. Und so ist es mit den Werken. Wir werden die gleichen Werke tun wie er, nur größere. Das sind nicht Werke, die wir erst schaffen müssen. Es sind Werke, in denen wir wandeln, die bereits für uns geschaffen worden sind. Das ist ein großer Unterschied. Gott kann es nicht einfacher machen für uns. Wirklich nicht. Er schuckt uns sogar in Situationen rein, wo wir gar nicht reingehen wollen. Okay, einfacher geht's nicht, okay? Weißt du, so. Er schafft uns die Werke, die wir haben. Wisst ihr, er hat sogar die Klamotten für uns geschaffen, die wir brauchen. Er sagt, nehmt was? Die ganze Waffenrüstung an. Wir müssen sie nicht erst schneidern. Sie ist schon da. Den Helm des Heils. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was? Den Gürtel der Wahrheit. Die Schuhe, um das Evangelium des Friedens zu proklamieren. Was? Den Schild des Glaubens. Das Schwert des Geistes. Er hat alles bereits geschaffen. Wir müssen einfach nur reinschlüpfen. Und die Werke wurden geschaffen. Was wir machen, ist, wir tun einfach nur sozusagen den Lobempfang. Ist das nicht gigantisch? Es ist gigantisch. Es ist fantastisch. Fantastisch. Wir müssen nur manchmal damit zurechtkommen, dass uns Menschen manchmal nicht mögen. Das ist das Einzige, mit dem wir manchmal zurechtkommen müssen. Und ich bin früher so aufgewachsen, das ist, wie ich mich genährt habe, okay? Von Lob anderer. Wenn mal jemand was Schlechtes über mich gesagt hat, war mein Tag beendet. Okay? Katastrophe. Okay? So, damit musste ich erstmal zurechtkommen. Aber das ist das Einzige. Alles andere hat er bereits für uns geschaffen. Amen. Sind wir bereit, den Ranzen aufzunehmen, den er bereits geschaffen hat, die Klamotten, die er für uns geschaffen hat, die Werke geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Gott hat alles für uns gemacht. Wir müssen es einfach nur aufnehmen. Amen. Halleluja.